What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Das Weihnachtsessen ist gut verdaut, es ist Zeit für die Grundlage. Und das heißt, wir müssen auch wieder langsam die Podcast-Intervalle und Trainingseinheiten hier wieder aufnehmen, starten wieder in ein neues Jahr. Aber vorher müssen wir natürlich nochmal auf das aktuelle Jahr 2020 zurückgucken. Thomas guckt ganz seltsam schon in die Kamera.
Was ist hier gerade passiert? Warum meint Jonas Bayer wahrscheinlich mitten in der Begrüßung auf einmal irgendein komisches Hintergrundbild einstellen zu müssen, das mich vollkommen aus dem Konzept wirft? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Übernimm weiter die Begrüßung. Wir sind vollzählig. Mein Name ist Thomas Gerlich, mit dabei auch noch Jonas Bayer. Jonas, was hast du getan?
Ja, ich bin ja hier ein bisschen zuständig für die Experimente technisch, sei es schlechte Audioqualität und jetzt hier auch mal andere Bildmischung bei uns. Hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir das dachte, aber soll uns nicht abhalten, jetzt einen kleinen Podcast aufzunehmen.
Kann es sein, dass du nur unsere wohlgenährte Post-Weihnachtsfigur übertönen willst?
Ja gut, da muss ich mich natürlich als Schwerster der Runde eher zurückhalten. Ihr seid ja da deutlich besser aufgestellt als ich.
Vor allem muss man dazu sagen, dass Thomas natürlich auch schon wieder hier ganz klar auf Understatement macht. Der Mann ist natürlich auch schon wieder mit seinen Skiern auf irgendwelche Berge hochgestiefelt.
Ich bin bei Jahresmaximalgewicht. Es ist ein Traum. Und zu Skitouren gehen, da können wir später noch zukommen, habe gehört, das wird der nächste heiße Shit, um Radprofi zu werden. Das ist mein nächster Versuch, mein letzter Versuch.
Ach so. Mit Skispringen hast du es auch schon probiert, oder wie?
Skispringen war davor schon, hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, da wollen wir ja nachher noch zu kommen. Schön, dass ihr euch alle so rausgeputzt habt, beide hier im Hemd und Jackett vor mir, zum großen Jahresrückblick, festlich gekleidet, Glitzer funkeln vor euch, jeder hat seinen Glühwein oder was auch immer ihr vor euch habt aufgemacht. Es freut mich, mit euch auf dieses Jahr nochmal zurückzublicken.
Du sollst nicht lügen im Podcast, Thomas.
Ja, okay, ich habe keinen Glühwein auf.
Und wir haben auch alle keine Anzüge an.
Super. Wir sind total raus. Wir können auch nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir uns eine kleine Podcast-Pause, einen kleinen Podcast-Winterschlaf gegönnt. Wir starten wieder los. Es soll jetzt auch wieder weitergehen. Wir haben uns mal wieder vorgenommen, den alten klassischen Zwei-Wochen-Rhythmus wieder einzugehen. Haben auch schon fürs kommende Jahr schon den einen oder anderen Interviewgast schon im Gespräch, der schon oder die schon zugesagt haben. Insofern freue ich mich ehrlich gesagt schon wieder auf vieles Neues und ich glaube auch ein paar Hörer können sich freuen. Und jetzt heute haben wir uns gedacht, nach dem Winterschlaf machen wir so eine Art Jahresrückblick und wie immer, wenn es darum geht, für die kreativen Wortschöpfungen oder die kreativen Gedanken, ist der Kreativste von uns im Bunde wieder zuständig gewesen und er hat wieder zugeschlagen. Lukas, präsentiere uns deine Idee.
Es ist ja verboten, dieses Jahr an Silvester zu böllern. Das ist nicht nur aus Corona-Bedingungen gut, sondern sicherlich auch für die Umwelt und für die Lautstärke generell an diesem Abend und für die Luft. Aber man kann natürlich trotzdem so ein kleines Radsportfeuerwerk hier im Podcast abfeuern. Und deswegen haben wir uns gedacht, vergeben wir doch mal die Season Awards ein bisschen anders. Und zwar anhand von Silvesterfeuerwerk. Was das bedeuten wird, das werden wir euch gleich in den einzelnen Kategorien genauer erklären. Aber auf jeden Fall wollen wir uns so ein bisschen durch die Saison durchhangeln. Und den ersten Award, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist die Rakete. Wer kennt sie nicht? Ganz klassisch, schön in die Flasche gesteckt, dann Feuerzeug hin und dann rast das Ding mit bahnbrechender Geschwindigkeit in Richtung Himmel. Das schreit
haben
natürlich.
Haben wir hier einen in der Runde, der dieses Geräusch nachmachen kann? Die Rakete, Jonas Bayer hat wieder zugeschlagen. Jonas, ich wünsche mir das jetzt übrigens bei allen weiteren Kategorien auch. Dazu kommen wir dann gleich.
Also die Rakete bietet sich natürlich sehr klar an in der Kategorie für den besten Sprinter des Jahres 2020. Ich glaube, man kann hier mal drei Nominierte schon vorab nennen und dann können wir darüber diskutieren. Ich habe hier mal Arno Demar stehen, Sam Bennett und Caleb Ewan.
Ich habe mir noch einen anderen mit aufgeschrieben, weil ich wollte mal weg von den ganz obvious Calls, aber bleiben wir erstmal sachlich. Ich glaube, wir haben das ja übers Jahr verteilt immer wieder schon besprochen und wir haben das am Anfang des Jahres eigentlich auch schon so fast schon so kommen sehen. Es kam genauso und er hat die meisten Siege. Ich glaube, dass bei den Sprintern an Arno Demar, also glaube ich nicht, dass da eine große Diskussion gibt eigentlich. Also ich sehe keinen anderen gerade auf einer Stufe mit Arno Demar.
Ja, das liegt da aber hauptsächlich ja vielleicht auch an seinem Sprintzug. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ist das hier die Rakete tatsächlich für den Mann, der am schnellsten ist oder der einfach hier am taktisch klügsten die Rennen gewinnt?
Also wenn man nur den schnellsten nimmt, dann kann man vielleicht sogar auch Caleb Ewan nehmen, wie der bei der Tour seinen Toursiegen wieder von hinten im Slalom noch mal alle rumgefahren ist. Für alle, die es dann noch vom Auge haben, da ist ja der vielleicht der alleine da vielleicht am kräftigsten die Rakete zünden kann. Aber was die Sprintzüge angeht, hat FDG natürlich schon herausragend gute Leute, aber wie in Sam Bennett, bei der Tour immer von Michael Murkoff und Konsorten immer irgendwo reingefahren wurde. Also der hat auch schon ein paar Züge vor sich dran.
Ja, sonst gehen wir auch ein bisschen falsch vor, Arno Demar jetzt einen kleinen Strick draus zu drehen, dass er ein gutes Team hat, das ihn in den Sprint fährt. Es ist ja nicht so, dass er eine komplette Wurst ist und ansonsten nie einen Sprint gewinnen würde. Nein, der ist natürlich absolute Ausnahmesprinter und ich glaube, dieses Jahr hat er gezeigt, was wirklich in ihm steckt. Jetzt hat sich das Team auch gefunden, das hängt ja sicherlich auch mit ihm zusammen. Wir haben das ja auch immer wieder gehört in Interviews, wie gut die zusammenarbeiten, wie gut da wohl die Teamchemie ist bei FDJ, gerade in diesem Sprintzug. Und ich glaube, es ist einfach zu großem Teil auch ihm natürlich geschuldet, dass sie da so eine gute Teamchemie haben und hat er absolut verdient. Er ist ein absoluter Topmann, hat so viele Siege gefeiert, 5 beim Giro, also führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei.
Ich wollte ja auch nur so ein bisschen zumindest die Diskussion versuchen anzuregen.
Ich glaube, was Arno man noch sagen kann, ist, dass Primoz Roglic, ich glaube, der hat die zweitmeisten Sprintsiege dieses Jahr gesammelt. Nicht jetzt im Massensprint, aber wenn es nur aus einer kleinen Gruppe einen Sprint gab, dann würde ich fast mal Primoz Roglic da noch reinwerfen.
Naja, ich hätte jetzt dahingehend tatsächlich eher Tadej Pogacar gedacht, der irgendwie bei der Tour auch immer noch bei jedem flachen Sprint auf einmal noch einen Platz 7 reingefahren ist, was den Leuten immer aufgefallen ist, die ihn im Tour-Fantasy-Manager hatten, weil der da immer auch bei irgendwelchen Flachetappen noch erstaunlich viele Punkte geholt hat und der auch in den flachen Etappen, ich weiß nicht mehr, welche es war, ich glaube die erste vom ersten Ruhetag, die, wo er doch dann Roglic auch nochmal im Sprint geschlagen hat, also ich sehe da auch Tadej Pogacar unter den Gesamtklassementfahrern nochmal, richtig, richtig stark.
Und ich glaube, Wort von Art, wenn wir schon von Jumbo-Visma sprechen, der durfte natürlich nicht so viel sprinten, aber bei der Tour hat er gezeigt, ja, er hat mich da auch natürlich Lügen gestraft, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er in so Massensprints gewinnen kann, aber er hat es gezeigt, wenn er darf, dann gewinnt er. Er durfte leider nur nicht so oft.
Mein Problem mit Wout van Aert ist, Lukas hat uns ja diese Kategorien alle vorher mal durchgeschickt und jeder sollte sich seine Gedanken machen. Also Wout van Aert kannst du eigentlich bei 80% der Kategorien nennen. Das ist das Problem. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, nee, ich lasse ihn einfach komplett weg, weil wir kommen ja gleich noch zu den anderen Kategorien. Du kannst ihn bei fast jeder irgendwie nennen. Das ist so ein bisschen das Problem mit dem Kerl.
Nee, Arno Demar, glaube ich, ist hier ein würdiger Preisträger für diese Kategorie. Ich glaube, das kann man festhalten, er war
Jonas,
der beste Sprinter.
Welche Kategorie war das gleich nochmal? Welche Kategorie hatten wir gerade? Ah, jetzt nimmt er gerade den Schluck zu trinken. Er lädt sie nochmal auf und es war die
Rakete.
Das wollten wir alle hören.
Weiß ich nicht, ob wir das alle hören wollten. Hauptsächlich Thomas ist jetzt zufrieden. Was auch immer ihn daran so sehr befriedigt, wenn Jonas Bayer dieses Geräusch macht. Nächste Kategorie. Habe ich hier den Böller stehen. Und bei dem Böller ist es ja immer so klar, der sorgt für einen großen Knall. Aber das ist ein bisschen tricky mit dem Böller. Also der Knall ist dann auch relativ schnell vorbei und stinkt extrem. Deswegen ist es jetzt die Frage. Wir haben hier den Böller für den größten Knall, die größte Überraschung. Kann aber natürlich sowohl in positive als auch in negative Richtung gehen.
Wollte gerade sagen, so wie du die Kategorie hier anmoderierst, da habe ich aber mir ganz andere Namen aufgeschrieben als du.
Ich auch, ja.
Also ganz oben für den größten Knall, glaube ich, muss man hier definitiv das Zeitfahren der Tour de France nennen. Tadej Pogacar holt nochmal über 1,15, 1,30, wie viel waren es am Ende? Auf jeden Fall sehr, sehr viel.
Auf Dümmerla oder wen?
Pogacar.
Nee, auf Roglic meinst du?
Auf Roglic.
Ich glaube, er war 50 Sekunden hinter ihm und hat er dann.
Dann war es eineinhalb
nochmal,
Minuten. Also er hat eineinhalb Minuten
sogar, glaube ich, war. Ja, genau.
Also es waren eineinhalb Minuten auf jeden Fall. Dieses Zeitfahren.
Irgendwas mit eineinhalb Minuten war auf jeden Fall in dem Zeitfahren präsent.
Habe ich hier ganz oben, glaube ich, als größte Überraschung, als den größten Knall. Was habt ihr?
Also sollen wir erstmal alle nennen und dann diskutieren wir. Bei mir sind so zwei verschiedene Dinge. Ich wusste auch nicht ganz, wie ich die Kategorie einordnen soll. Für mich ist tatsächlich Tao Geoghegan-Hart. Also was der beim Giro abgefackelt hat, und das hat richtig geknallt. Das war brutal, und damit im Zusammenhang eigentlich auch, wenn man da die größte Überraschung nimmt, muss ich da Rowan Dennis nennen. Rowan Dennis am Stelvio, weil das war für mich, das war jetzt nicht so episch natürlich wie das Tour de France Zeitfahren, weil es da nicht direkt schon um den Gesamtsieg und das gelbe Trikot und alles mögliche ging, aber also das hätte ich, glaube ich, noch weniger gedacht, dass Rowan Dennis so krass beim Stelvio raufknallt. Wie er das für Tao gemacht hat, das fand ich unfassbar.
Ja, ich habe mir das ganze Team Sunweb notiert. Einfach
ich hatte auch,
weil
ich auch.
Die ja. Natürlich, man dachte so vor dem Jahr, okay, keine Ahnung, Dumoulin ist weg, die müssen sich jetzt sortieren, sehr viele junge Fahrer, sehr viele Unerfahrene, wussten nicht so ganz, wie es hingeht. Und dann sind die in die Saison reingekommen und haben ein wahnsinniges Jahr abgerissen. Giro hatten wir gerade schon, Jai Hindley ist dann sicherlich auch zu nennen, der dann Zweiter wird vom Giro d'Italia, den vorher wirklich ja niemand kannte. Und eben die Performance bei der Tour de France dann am Ende mit drei Etappensiegen, glaube ich. Und also ein Wahnsinnsjahr. Mark Hirschi, der da auf die Bühne kommt des Weltradsports und wirklich jetzt schon mit Alaphilippe, Van Aert und Van der Poel, der einfach mitfahren kann bei Klassikern und der WM. Also Sunweb hat für mich den größten Schritt gemacht und kam auch überraschend wie ein Böller. Wenn man ihn nicht sieht, wenn ein Kumpel von hinten so durch die Beine nach vorne wirft und dann schritt man. Deshalb Sunweb für mich.
Die hatte ich tatsächlich auch noch mit aufgeschrieben. Auch.
Deswegen, das ist für mich dann auch vielleicht mit der Top-Favorit. Ich hätte hier noch, und das würde auf die Beschreibung Böller vielleicht dann ganz gut zutreffen, Christopher Froome. Großer Knall, großes Comeback angekündigt, aber am Ende des Tages hat es dann doch ein bisschen gegen den Wind gestunken, das Ganze. Und so ist dann das Jahr auch ausgegangen. Von dem her, für mich fast Christopher Froome passt fast am besten auf die Beschreibung des Böllers.
Chris Froome habe ich später noch, aber ich finde, bei Böller dazu gab es mir zu wenig wirklich einen Knall. Also dahingehend war Froome dann vielleicht eher der Böller, der groß aussieht, wo du denkst, wow, krass, da knallt's richtig, zündest ihn an, wirfst ihn weg, hält Sicherheitsabstand und dann war der so ein bisschen nass oder wie auch immer, dann machst du so ein kleines so, macht so ein ganz kleines Zischen oder so, und ich so, ah, mein Gott, und dafür habe ich jetzt hier nochmal 4 € ausgegeben beim Supermarkt, um mir die Packung Böller zu kaufen, die ja wirklich gar nichts ist.
Und man läuft auch nochmal hin.
Das Problem ist, du hast nicht nur ein paar
Dollar. Man läuft auch nochmal hin.
Du hast nicht nur ein bisschen was dafür so ausgegeben.
Ja. Genau, ja. Und irgendein Idiot hat gemeint, er kauft sich das geilste Feuerwerk der ganzen Welt. Nennen wir diese Person X mal Israel. Und denkt so, wow, krass, und kündigt allen an, guck mal, wie ich den anzünde. Aber gut, das ist dann vielleicht ja schon wieder die These für 2021. Aber also bei Froome hat mir auf jeden Fall der Knall gefehlt. Das war kein Böller.
Also halten wir fest, Team Sunweb hat sich hier den größten Knall, die größte Überraschung gesichert in dieser Kategorie.
Womit wir dann auch wieder die letzte Tour de France-Etappe vollkommen übergehen, aber ich glaube, darüber wurde schon so viel gesprochen. Ich glaube, da ist auch alles schon zugesagt.
Bei der nächsten Kategorie ist wahrscheinlich Team Sunweb auch wieder sehr weit mit vorne, behaupte ich jetzt einfach mal. Und zwar gibt es ja diese schönen Kreisel, manche kennen sie auch als Biene, die sich dann in die Luft schraubt, in so einem Feuerkreisel. Deswegen vergeben wir hier die Biene für den Senkrechtstarter der Saison 2020. Und weil ich Team Sunweb natürlich angesprochen habe, ist da ganz vorne zu nennen, glaube ich, Mark Hirschi.
Ja, haben wir das alle drei? Habe ich natürlich auch draufstehen.
Nein, ich habe auch Team Sunweb, aber Liane Lippert.
Liane Lippert. Die war meine zweite Wahl. Ja. Männer, wir brauchen verschiedene Meinungen hier. Das wird sie.
Ich will noch, also man kann natürlich wenig sagen, dass Liane Lippert die absolut grandiose Saison gefahren ist und Mark Hirschi, der da aufgetaucht ist, habe ich ja vorher auch schon erwähnt. Ich will noch einen Namen dazu werfen oder zwei. Das ist zum einen Guillaume Martin, der für mich auch absolut aus dem Nichts kam und wirklich aufgestiegen ist zu einem richtig passablen Fahrer. Jetzt hat es nicht ganz gereicht bei der Tour oder bei der Vuelta, aber der hat schon gezeigt, glaube ich, dass er ein absoluter Weltklasse und ein Weltklassefahrer ist. Und jetzt auf Platz 5 tatsächlich am Ende des Rankings steht, nach der Punktewertung. Also den würde ich da auf jeden Fall noch mit reinwerfen, einfach weil er ein super Jahr gefahren ist und man den vorher auch wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
Ich habe hier auch noch ein paar Namen. Einfach, glaube ich, da kann man ein bisschen weiter ausholen und ein paar mehr Nominierte für diese Kategorie nennen. Bei den Frauen, mir immer noch aufgefallen, gerade am Ende der Saison, Lotte Kopecky, die Belgierin, die immer aufs Podest gefahren ist, wirklich in 6 oder 7 Rennen hintereinander seit dem Giro Rosa. Das war ein wahnsinniger Saisonendspurt, den die hingelegt hat. Auch erst 25 Jahre alt. Auf die können wir, glaube ich, uns im nächsten Jahr noch sehr freuen. Und dann muss man, glaube ich, Remco nennen. Viele vergessen es natürlich. Nach seiner Verletzung war er dann raus. Aber was er vor seiner Verletzung abgeliefert hat, wir haben das natürlich schon letztes Jahr gesehen, was er kann. Und da hat er San Sebastian schon gewonnen. Aber dieses Jahr hat er es halt nochmal extrem bewiesen, was er in Zukunft alles gewinnen kann. Also, dass er halt auch in Rundfahrten so weit vorne mitfahren kann. Da muss man, glaube ich, Remco, auch wenn man den schnell vergisst, durch das traurige Ende seiner Saison, trotzdem mit nennen in dieser Saison.
Ja, der wird wahrscheinlich dann auch nächstes Jahr genau wieder in diese Kategorie fallen.
Ein weiterer Name noch.
Ein halbes Jahr ausgesetzt hat.
Ja, ja? Bitte, Thomas. Evenepoel hatten wir, perfekter Zeitfahrer. Ein Zeitfahrer, der dieses Jahr auch noch dazu gekommen ist.
Den habe ich hier auch stehen.
Der Mann mit dem größten Kettenblatt der Welt, Filippo Ganna. Der ist natürlich auch ordentlich eingeschlagen dieses Jahr. Also da hat Ineos, auch wenn das sicherlich kein Jahr war, trotz des Giro-Siegs, wie sie sich vorgestellt haben, ist Ganna auf jeden Fall mal eine ordentliche Entdeckung, wenn man es so nennen will.
Jetzt kann ich Filippo Ganna und sein riesen Kettenblatt nur noch mit so einer Biene sehen, die sich so kreiset und sich dann so hochschraubt.
Also wer kriegt den Award?
Ich finde, das ist so uneindeutig. Also du könntest wirklich alle nennen. Ich glaube, der obvieste Call wäre wirklich Mark Hirschi.
Aber
war auch die letzten Jahre schon stark. Ja, Liane Lippert vielleicht. Die war aber auch davor. Ja, wobei Liane Lippert ist tatsächlich erst dieses Jahr so wirklich durchgestartet. Ich finde das schwierig auch bei allen Awards, weil ich finde viele Erfolge von Liane Lippert, die liegen ja schon so lange zurück und gefühlt war das ja gar nicht mehr diese Saison. Ne? Also ihre Erfolge in Australien im Januar, Februar 2020, das dachte ich jetzt eigentlich fast schon wieder, das war ja letzte, also die Saison davor, aber es ist ja noch in der 2020-Saison. Insofern würde ich dann tatsächlich, glaube ich, auch bei Liane Lippert am ehesten mitgehen.
Und am Ende muss man sagen, Liane Lippert war auch schon hier zu Gast. Ich würde sagen, das gibt einen extra Punkt. Mark Hirschi noch nicht.
Mark Hirschi ist noch nicht in unserem Strava-Club. Genauso wenig wie Tadej Pogacar, also sind die schon mal raus. Tadej Pogacar müsste man da eigentlich auch nennen. Ne? Also klar hat er eine gute Vuelta 2019 gefahren, aber ich glaube, dass er die Tour gewinnt, hätten ihm auch die wenigsten zugetraut. Aber ich bleibe mir bei Liane Lippert, ja. Um jetzt nicht noch mehr Namen hier einfach hineinzuwerfen.
Die nächste Kategorie, wer kennt sie nicht? Die gute alte Wunderkerze in ein Dauerbrenner. Versteht ihr? Wortspiel, Dauerbrenner. Immer passend an Silvester kann man einfach austeilen. Keine Reaktion auf meine Wortwitze hier, verständlich.
Ja, mit dem Dauerbrenner hast du noch einen anderen, hatten wir in einer anderen Kategorie, ja, so richtig, wie du es uns geschrieben hast.
Ja, das ist richtig. Aber ich wollte an dieser Stelle ihn einfach schon mal bringen. Auf jeden Fall, Wunderkerze kann man immer verteilen. Punkt 12, alle zünden es an und es sieht einfach schön aus. Und deswegen übergebe ich da das Wort einfach mal an Thomas, denn wenn es um Schönheit auf dem Rad geht, dann hat natürlich Thomas ganz viele Nominierte.
Ja, dann habe ich damit vor allem gar nichts zu tun, wenn man es so sagen kann. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen. Ich möchte nur sagen, wer die Wunderkerze nicht bekommt, Education First beim Giro. Damit bin ich schon fertig.
Ich würde einfach mal Alaphilippe im Weltmeistertrikot sagen.
Oder halte ich dagegen? Rick Zabel im blauen Trikot.
Ah, okay.
Also zumindest einen Tag lang. Aber hey.
Für mich sind es immer noch, da bleibe ich ganz klassisch, die Socken von Education First. Immer noch das absolute Highlight. Auf so einen kleinen Teil möchte ich mich fokussieren, aber die sind so weit oben, so weit vorne. Ich hätte die so gerne, wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man an die rankommt. Insta-DM, slidet rein.
Um Gottes Willen. Ja, ich ein Kandidat für mich wäre auch noch das Zeitfahrrad von Philipp Ugarna.
Das war tatsächlich natürlich schon eine kleine Schönheit, aber wenn wir bei Trikots sind, eine ja, Hässlichkeit, so muss man es glaube ich schon fast nennen, gab es schon wieder. Für die neue Saison wurden einige Trikots vorgestellt und Arjou Duserre, es gibt diesen schönen Witz mit dem Piratenkapitän, der sich seine braune Hose bringen lässt, damit die Leute, damit seine Mannschaft nicht sieht, dass er sich hier in die Hose scheißt vor Angst. So ein bisschen erinnert mich das an dieses neue Trikot. Was ist los mit Arjou Duserre? Dieses hässliche Kackbraun wurde nochmal ausgebaut, was ja davor schon im Trikot involviert war. Aber jetzt dominiert es noch, das komplette Trikot. Für mich Augenkrebs.
Du musst mir nachher auf jeden Fall noch den Witz von diesem Piratenkapitän erzählen. Ich werde nämlich ganz schlau daraus, was das für ein Witz sein soll. Aber ja, es ist im Endeffekt die fahrende Burger King-Tüte. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto gesehen habt auf Twitter oder so. Aber das Arjou Duserre, das hat genau dieselbe Farbgebung der Wörter quasi und der Streifen wie die Burger King-Tüten. Wenn jemand da ab und zu gerne isst, dann schaut euch diese Tüte an, dann habt ihr das Trikot auch vor Augen. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist eine Verbesserung zum Trikot davor. Also ich kann es nicht kritisieren, Nein. weil mir gefällt es besser Fall. Als das alte Trikot.
Auf keinen Fall. Da war wenigstens noch das Blau und das Weiß dabei. Jetzt ist es nur noch dieses Braun.
Es ist vor allem verwirrend, weil Arjou Duserre gefühlt 45 Jahre die gleichen Trikots hatte. Und jetzt auf einmal haben sie da so einen richtigen Schritt gemacht. Mal abwarten. Muss man sich wieder, das wird der größte Sprung wieder im neuen Jahr, wird sich an alle neuen Trikots zu gewöhnen und dass man die Leute
auch bei erkennt. De Koenig. Bei De Koenig wird es nicht so schwer.
Nein, die sind jetzt auch komplett blau. Die sehen jetzt auch ganz anders aus. De Koenig sieht jetzt aus wie Gazprom. Also De Koenig erkenne ich jetzt auch nicht mehr. Dann kommt Sunweb dazu, die jetzt auch noch einen anderen Sponsor haben.
Die wechseln aber doch jedes Jahr. De Koenig wechselt, mal sind sie dann weiß und dann im nächsten Jahr sind sie wieder blau. Also das ist jetzt auch nicht sonderlich kreativ gewesen.
Weißt du, Thomas, du musst es so sehen, Berg ist es sowieso egal, wer für De Koenig fährt. Der muss nur das Weltmeister-Trikot erkennen, dann ist er glücklich. Ja.
Dann das reicht ihm schon. Und wenn das Weltmeister-Trikot nicht dabei ist, schaut er eh nicht mehr hin. Ja, okay, dann müssen wir müssen die Wunderkerze noch küren. Jeder einen Vorschlag? Oder wir hatten verschiedene. Sind wir nicht so Konsens.
Ja, ich finde, die Socken sind natürlich ein guter Call. Das ist nicht so offensichtlich. Das ist einfach mal ein wirklich detailreiches Auge, das Jonas Beyer da bewiesen hat. Da sollten wir ihn unterstützen.
Aber dass am Ende Education First aus der Kategorie als Gewinner rausgeht, das weiß ich auch nicht. Das kommt mir nach einem Widerspruch vor. Aber wir können uns auch darauf einigen, die Socken von Education First vorm Giro. Können wir uns darauf einigen?
Ja, das war ja bei der Tour, glaube ich, wo die Socken...
Ja, das war bei der Tour.
Wunderbar.
Dann auf jeden Fall hat nicht gewonnen Alaphilippes Riesenuhr, die er dann irgendwann immer getragen hat. Die hat auf jeden Fall nicht gewonnen.
Das ist ein Ding. Da, lass uns mal kurz Pause machen von den Kategorien für eine Minute. Was ist los mit den Uhren? Jedem Radfahrer, jedem Radprofi fast, dem du jetzt auf Instagram oder so folgst, alle posten auf einmal Fotos, wo ein Drittel des Fotos irgendeine Uhr einnimmt. Max Schachmann ist ja auch ganz vorne mit dabei. Alle hier mit ihren auf irgendwelchen Fake-Fahrradfahrt mit ihrer, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro-Uhr da an. Das regt mich so auf.
Das nennt man Sponsoring. Thomas.
Ja, aber warum denn Uhren und warum denn so und warum denn sowas Unnatürliches? Kein Mensch fährt seine Tagestour mit einer 3 Kilo Gold Rolex, was weiß ich was.
Wenn sie die dir schenken, so dann fährst du auch mit einer 3 Kilo Gold Rolex.
Ja, aber damit fahre ich nicht Fahrrad. Ich weiß ja, aber das ist mir zumindest aufgefallen. Das ist irgendwie neu oder so. Entweder ist es mir davor noch nicht aufgefallen oder es ist zum letzten halben Jahr hat das Uhr-Sponsoring. Sponsoring in der World Tour enorm zugenommen. Finde ich nicht schön. Finde ich, es gäbe schönere Sponsoren.
Liebe Rolex-Vertreter, das soll euch nicht davon abhalten, uns auch eine Rolex zu schicken.
Jetzt hast du den Namen auch oft genug genannt, Jonas. Vielleicht melden sie sich jetzt bei uns. Nächste Kategorie. Die Box mit 1000 Schuss oder 100 Schuss, je nachdem. Wer kennt sie nicht? Man stellt sie hin, zündet einmal an und steht dann die ganze Zeit davor. Ist nicht sonderlich spektakulär, sieht auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär aus, aber es ist halt einfach gemütlich, man muss nichts tun, kann dem Ganzen zuschauen, weil es einfach durchgängig immer weiter schießt, man muss sich umsonst nichts kümmern. Deswegen sind wir jetzt beim Stichwort Dauerbrenner, was Thomas schon angesprochen hatte. Wer ist für euch der Dauerbrenner der Saison? Und hier habe ich überlegt, ja, nimmt man tatsächlich den, der gefühlt immer die Führungsarbeit macht, oder nimmt man tatsächlich den, der die meisten Race Days hatte? Das wäre in dem Fall Pelle Bilbao. Der hat nämlich 71 Renntage in diesem Jahr abgespult, insgesamt 11.215 Kilometer. Das ist natürlich eine Ansage. So viel hat nicht mal mehr Thomas im ganzen Jahr geschafft, was der nur an Rennkilometern hier abgespult hat. Knapp dahinter wären Thomas de Gendt und Michael Wallgren mit jeweils 69 Renntagen. Wenn es allerdings um die Führungsarbeit geht, dann müsste man wahrscheinlich bei de Koenig suchen.
Für Thomas de Gendt eine richtige Enttäuschung, muss man klar sagen. Da sind nur so wenig Renntarget.
Aber ganz interessant dabei, das habe ich bei der Recherche dann festgestellt, im letzten Jahr hatten die ersten so um die 95 Renntage. Ich glaube, damals war Thomas de Gendt mit 94 auch auf Platz 2. Also 20 Renntage circa mehr, aber halt in 4 Monaten weniger insgesamt.
Ich glaube, das hätten das halt dieses Jahr vor allem auch ein paar gemacht, wenn halt nicht alle Rennen gleichzeitig gewesen wären. Weil ich muss tatsächlich auch sagen, als du gerade jetzt die Zahl 70 genannt hast, was, so wenig nur in Anführungszeichen? Ich hätte fast mehr gedacht. Aber man müsste jetzt vor allem wahrscheinlich mal bei manchen Fahrern schauen, wie viele Renntage sie einfach von August bis Oktober so gefahren sind. Weil wahrscheinlich fallen da fast alle Rennen rein und die Dichte wird da noch viel, viel krasser sein. Weil da gibt es ja durchaus Leute, die irgendwie in 2 Monaten gefühlt nur 3 Pausetage hatten und sonst jeden Tag irgendein Rennen gefahren sind.
Ja, und das ist eben auch mein Sieger. Mein Sieger ist eben, Berge, du hast es schon gesagt, Pello Bilbao, der Tour und der Giro gefahren ist und beides richtig, richtig stark gefahren. Also er ist nicht einfach nur hinten rumgegondelt, sondern Giro Platz 5, Tour Platz 16 und hat da Mikel Landa vorne reingefahren, hinten raus noch. Also für mich ist der ein absoluter starke Saison gefahren und eben in der Kategorie genau richtig, weil er da nicht nur einfach mitgefahren ist, sondern auch noch sehr erfolgreich war.
Man könnte jetzt natürlich auch, wenn man die Kategorie so interpretiert wie Bergi, wer am meisten vorne gefahren sind, so die klassischen, klar, de Koenig oder einen Toni Martin, der wahrscheinlich die meisten 3-Wochen-Rundfahrtskilometer in Führung irgendwie vielleicht hinter sich hat. Ich habe die Kategorie
irgendwie anscheinend nicht ein bisschen falsch verstanden. Nicht in Führung, meistens nur in Führung des Feldes.
Wahrscheinlich so, genau, so natürlich, richtig ausgedrückt. Ich habe die Kategorie offensichtlich ein bisschen falsch verstanden. Ich habe Anna van der Breggen auf der Liste. Dahingehend, wenn man sagt, der Dauerbrenner, wie viel Schuss Anna van der Breggen dieses Jahr übrig hatte, pöff, 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 sind da die Siege reingefallen dieses Jahr. Also die hat einfach unfassbar viel gewonnen und vor allem die ganz großen Rennen ein. Insofern wäre für mich die Dauerbrennerin Anna van der Breggen.
Definitiv. Die war top drauf, hatte aber nicht ganz so viele Renntage. Ich glaube, die hatte nur 22, in Anführungsstrichen nur. War bei den Frauen gab es natürlich auch viel, viel weniger Rennen.
Ich wollte gerade sagen, das können wir ihr nicht vorwerfen. Die hat gar keine Chance, auf 70 Renntage zu kommen.
Das ist, nein, das ist richtig. Aber da gab es auch bei den Frauen Leute, die deutlich mehr, also über 30 Renntage hatten. Also da ist jetzt Anna van der Breggen gar nicht so viele Rennen gefahren im Feld der Frauen.
Ja, ich habe offensichtlich die Kategorie falsch verstanden. Insofern bin ich, Lukas, was wäre denn dein Call?
Ich bin auch bei Pello Bilbao. Ich finde 11.215 Rennkilometer an 71 Tagen ist eine Ansage. Ja, Thomas, gut. Wie viele Jahreskilometer hast du abgespult? Hast du die 11.000
nicht ganz
geknackt?
So viel. Ich glaube nicht mehr. Nee, ich bin bei knapp unter 11 irgendwo stehen geblieben. Ich war auch, ich sehe gerade nur noch auf Strava nur noch alle, die Rafa Festiv 500 fahren, also die klassischen 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Silvester. Schaffen sehr, sehr viele. Ich glaube, viele davon, keine Ahnung, leben gerade nicht im Allgäu, wo die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester eigentlich nur aus 5 Kilo Zunehmen besteht und vor allem die Witterungsverhältnisse sind gerade nicht so wirklich zulassen, viel Fahrrad zu fahren. Ich komme nämlich gerade auf 0 Kilometer.
Insofern. In welchem Verhältnis stehen denn Skitour-Kilometer zum Radfahren? Mit mal 10 mal 20 multipliziert, wie kann man das umrechnen?
Da müsstest du wieder mehr auf die Höhenmeter schauen. Ich glaube, da kannst du es dann am eher verrechnen, weil die Kilometer, die zählen da reichlich wenig, aber wahrscheinlich kannst du sagen, ja, wenn du 2000 Höhenmeter am Tag machst, dann ist das auf dem Rad schon okay und auf beim Skitouren noch ein bisschen besser wahrscheinlich. Aber das müsste man andere Kollegen fragen. Anton Pfalzer zum Beispiel. Aber da kommen wir auch noch dazu. Also, sagen wir Dauerbrenner Pelle Bilbao.
Pelle Bilbao kriegt die Box als Auszeichnung in dieser Saison. Die nächste Kategorie ist das Bleigießen. Man stellt sich das ja immer sehr schön vor. Man hat da dann so eine Kerze und dann so einen Löffel mit Blei drauf. Dann schmilzt man den und haut den in kaltes Wasser rein. Und am Ende merkt man einfach, dass dabei einfach nur ein großer, ekliger Klumpen bei rauskommt und es eigentlich gar nicht so viel Spaß macht, wie es man sich vorstellt. Deswegen so ein bisschen für mich der Flop des Silvesterabends. Und deshalb geht das Bleigießen-Award an den Flop der Saison. Ich kann ja mal sagen, wen ich da ganz vorne mit habe. Klar, Christopher Froome, den haben wir vorhin ja schon mal angesprochen. Aber
weißt du, warum auch Christopher Froome? Weil der auch fährt wie Blei. Ich werde immer gemeiner gegen Christopher Froome. Ich muss irgendwann echt mal aufpassen. Aber das ist natürlich auch...
Vor allem war das einfach gerade so eine random Beleidigung mitten rein in den Podcast.
Nein, das passt immer in der Übergang. Aber ich finde, wenn man nur das betrachtet von Erwartung, die vielleicht da wäre, zu puh, ja, leider doch nicht so viel. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, dass er verletzt war und dass das Comeback an sich schon stark ist und alles. Aber die Erwartungen waren sicherlich höher. Insofern, das ist meine Argumentation für Chris Froome, das Bleigießen. Aber ich habe dich, glaube ich, noch unterbrochen in deiner Ausführung.
Ich möchte das Ganze nämlich ausweiten, nicht nur von Christopher Froome, sondern auf die gesamte Ineos-Spitze. Da war ein G, da war ein Egan Bernal, da war natürlich ein Christopher Froome, die da sehr hoch gehandelt wurden. Und am Ende des Tages, ja, mussten andere die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir haben sie ja schon angesprochen, Geo Bernhard oder Richard Carapaz, die dann letztendlich in die Bresche gesprungen sind. Aber ansonsten von den Ineos-Topstars insgesamt wenig zu sehen. Oder wenn, dann nur im negativen Sinne. Und von dem her, glaube ich, muss man das auf mehr als Christopher Froome ausweiten.
Ich glaube, ich würde eben sagen, nicht Thomas, du bist dabei, aber ich würde sagen nicht, weil G muss man auf jeden Fall mal rausrechnen aus der Nummer, weil er in absoluter Topform dann zum Giro gekommen ist. Sah am Anfang scheiße aus, aber der war richtig gut drauf beim Giro. Zeitfahren haben wir gesehen, ist er richtig gut gefahren, ist dann leider gestürzt. Das heißt, G würde ich auf jeden Fall rausnehmen aus der Sache.
Bin ich dabei, aber ich sehe schon Berges Punkt. Also ich meine, Egan Bernal ist am Ende auch mutmaßlich wegen der Verletzung und weil er nicht fit war, einfach zurückgefallen. Nicht, weil er falsche Entscheidungen getroffen hat oder irgendwas. Aber natürlich ist das für die drei alle ein sehr ernüchterndes Jahr gewesen. Und wenn man das so sieht, das erwartete Spitzentrio bei Ineos, wo du nur sagst, boah, die drei können gefühlt alle drei Rundfahrten gewinnen, zu nichts ist dabei rausgekommen, alle irgendwie leider rausgefallen, aus was für Gründen auch immer, kann man das im Verhältnis Erwartung zu, was dann wirklich passiert ist, schon als Bleigießen ansehen, ja.
Für mich ist die größte Enttäuschung die französischen Gesamtklassementfahrer, Guillaume Martin ausgenommen, aber Romain Bardet und Thibaut Pinot, das war schon richtig dünn, was die zwei abgeliefert haben. Da würde ich Jaron Thomas immer noch mal besser einschätzen. Bei Froome kann man irgendwie die Ausrede finden, okay, hier Hüfte, was weiß ich, oder wie auch immer. Aber die zwei haben schon, da lief wirklich überhaupt nichts zusammen bei denen dieses Jahr.
Ich hätte noch eine Dame in dieser Kategorie zu nennen. Tue ihr damit vielleicht ein bisschen Unrecht, denn sie ist immerhin noch auf Platz 5 des World Tour Rankings gekommen. Aber das, glaube ich, für ihre Ansprüche dann ja doch ein bisschen überraschend niedrig. Marianne Voss hat diese Saison keinen einzigen Sieg geholt. Die größten Leistungen waren noch beim Giro Rosa. Da hat sie dann zumindest drei Etappensiege und die Points Classification gewonnen. Also das zumindest ist dann noch ganz gut gelaufen, der Giro Rosa. Aber bei all diesen Eintagesrennen hat sie diese Saison immer das Nachsehen gehabt gegenüber Annemiek van Vleuten oder Anna van der Breggen. Das war, glaube ich, für sie dann auch schon ein bisschen enttäuschend, dass sie dann nicht mehr die Siege der vergangenen Jahre einfahren konnte.
Kann man auch mitgehen, ja. Ich muss mir auch gerade nochmal die ganzen Siegerinnen quasi der UCI World Tour dann anschauen. Da muss man insgesamt auch sagen, da gab es jetzt auch gar nicht so viele verschiedene.
Also, nee, das ist richtig.
Ja, und also 3 Giro Rosa-Siege ist, also klar, für Marianne Voss ist es nicht so viel, aber ich sag mal, für alle anderen ist das natürlich ein Riesending. Also,
das ist ja absolut, das ist trotzdem Wahnsinn, ja.
Also, wenn wir sagen würden, okay, 3 Tour-Etappensiege, ja, war ein Scheißjahr. Naja.
Nee, das ist richtig. Man ist nur von ihr natürlich so viel Größeres noch gewohnt. Ja. Aber ja, mal schauen, wie lange sie überhaupt noch macht. Hat ja auch schon ein paar Mal angekündigt, dass es bald vorbei sein könnte mit der Karriere. Vielleicht merkt sie auch langsam, dass sie da irgendwie ein bisschen, ja, müde ist immer so ein hartes Wort, aber vielleicht halt irgendwie so ein bisschen das letzte Etwas noch fehlt. Um da das dann noch rauszukitzeln, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie so Hand in Hand geht. Auf jeden Fall gehört sie immer noch zu den besten Radfahrerinnen der Welt. Deswegen sage ich das nur ganz, ganz vorsichtig mit dem Flop der Saison. Ja, da muss will man ich sie eigentlich nicht erwähnen.
Wie groß der Flop bei ihr war, muss man so sehen. Schlechteste Platzierung dieses Jahr, Platz 36 in einem Rennen. Also ja, sie hat nicht so viel gewonnen wie sonst, aber sie mit Thibaut Pinot, Romain Bardet und der Ineos-Jungs zu vergleichen, das wäre mir dann doch zu hart.
Das stimmt. Das ist richtig. Ja, wem geben wir es? Also, finde Jonas' Argument natürlich sehr gut. Vielleicht ist es tatsächlich, weil es bei Froome, ist die Verletzung zwar schon länger her, aber bei allen 3 Ineos-Fahrern kann man irgendwie auch noch mit Verletzung argumentieren. Bei Pinot auch, aber trotzdem vielleicht dann die französischen Fahrer einfach durch weniger Fremdverschulden trotzdem dann nicht abgeliefert. Vielleicht sind es dann doch eher die.
Ja, ich wäre eher beim erwarteten Ineos-Top-Trio, dass das gar nichts geklappt hat. Weil die Argumentation sich bei Thibaut Pinot dann am Ende genauso. Im Endeffekt ist Thibaut Pinot der Egan Bernal. Ne, du hättest viel erwartet. Am Ende macht der Rücken irgendwie nicht ganz mit. Romain Bardet, ähnlich. Ich glaube, der ist sogar auch gestürzt. Ist er nicht gestürzt? Ich glaube nämlich schon. Insofern, finde ich, könnte man das ähnlich vergleichen. Aber ich muss sagen, ich hätte vom Ineos Top Trio mehr erwartet, als ich jetzt von Romain Bardet oder von Thibaut Pinot erwartet hätte. Insofern wäre mein Argument da dann doch eher vom Bleigießen das Ineos-Trio.
Ich kann auch vollkommen mitgehen mit dem Ineos-Trio. Ein Name noch, den wir vielleicht noch erwähnen sollten, ist sicherlich Ilia Viviani, der als absoluter Top-Transfer da zu Cofidis kommen sollte und da lief wirklich überhaupt nichts zusammen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Kann natürlich auch Corona-bedingt sein. Es kommt aus Italien, ist alles sehr viel schwieriger, aber der ist wirklich einfach ein absoluter Top-Verdiener dort und konnte wirklich gar nichts zeigen. Erinnert mich auch so ein bisschen an Nasser Bouhanni, der da mit ähnlichen Vorzeichen hingegangen ist als Sprinter und da wirklich überhaupt nichts zeigen konnte.
Da können wir auch fast mit auf die Prognose für nächstes Jahr gehen. Welcher Fahrer verlässt De Koenig und schafft nächstes Jahr nicht mehr, seine Erwartungen zu erfüllen? Ist das nicht auch so ein Klassiker, um ehrlich zu sein? Und andersrum, Fahrer, die, wo man nicht so ganz viel erwartet, fahren bei De Koenig und gewinnen auf einmal Rennen.
Das ist tatsächlich auch eine eigene Kategorie.
Es hängt auch sehr vom Fahrertyp ab, muss man sagen. Also bei Enric Maas und Dan Martin und Maximilian Schachmann, da hat es schon alles ganz gut funktioniert, dass sie da weggegangen sind. Aber bei Sprintern und richtigen Klassikerfahrern, da ist es natürlich schwieriger.
Die nächste Kategorie ist die Kategorie der Knallerbse. Dieses Tütchen mit diesen kleinen Kügelchen, die man auf die Straße schmeißt. Es gibt dann so einen kurzen Knall, ist vielleicht mal ganz lustig, aber im Endeffekt tut man nichts anderes als Müll auf die Straße werfen, nach und nach. Deswegen für mich die Knallerbse die Kategorie für die dümmste Aktion der Saison.
Mit Knallerbsen, die machst du ein, zweimal normal auf dem Boden, dann ist langweilig und dann machst du auch nur noch dumme Sachen damit. Dann wirfst du Freunde ab oder wirfst irgendwann die Wand und sonst wie so. Das ist auch deswegen die Knallerbse, weil die wäre was anderes gedacht, aber am Ende machst du eigentlich nur Scheiße damit. Am Ende entstehen aus Knallerbsen nur dumme Geschichten.
Ganz vorne zu nennen, sicherlich der Alaphilippe-Jubel, über den haben wir schon ausführlich gesprochen. Möchte noch ein anderes Ereignis mit reinwerfen, nämlich Jonas Beyer gewinnt den Fantasy-Manager. Das ist natürlich jetzt generell keine dumme Aktion von ihm, aber für alle anderen war das natürlich eine ziemlich dumme Aktion, dass der Mann da vorne ist. Wir durften uns das hier anhören. Im Podcast hat er das nicht ganz so oft erwähnt, aber ihr hättet ihn hier erleben müssen, off-air. Da ist er uns ganz schön auf der Nase damit rumgetanzt. Von dem her, das hier mit eins der schlimmsten Ereignisse der Saison.
Man kann natürlich aus aktuellem Anlass auch noch sagen, wir machen auch noch in einer anderen Sportart eine Fantasy-Liga. Die ist heute zu Ende gegangen. Jonas Bayer hat sie gewonnen. Ich habe heute Morgen im Strahl gekotzt. Weil Jonas, der tritt nicht immer so ruhig und zurückhaltend wie hier im Podcast auf. Wenn der gewinnt, dann darf man sich das wieder tagelang anhören. Und ich weiß ganz genau, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen, Jonas, wird es eine halbe Stunde um nichts anderes gehen, als um dein Fantasy-Wissen. Wie machst du das? Erklär uns auf.
Ja, es ist einfach, man braucht die nötige Ruhe. Davon hängt alles ab. Man braucht die nötige Ruhe, man darf nicht wie zwei so kopflose Hühner wie ihr herumlaufen und wild irgendwelche Transfers machen. Nein, ruhig bleiben, Geduld haben und dann gewinnt man das.
Meine These ist ja eigentlich, dass du auch in so einer taktischen Leitung bei so einem World Tour Rennen, du würdest gar nicht so eine schlechte Figur machen. Dich ins Auto reinsetzen und hier ab und zu mal einen ruhigen Funkspruch durchgeben und die Sache analysieren. Ich glaube, das könntest du richtig gut.
Ja, da fehlt mir, glaube ich, dann taktisches Wissen. Nur Radfahrernamen zu kennen, reicht dann, glaube ich, nicht für einen sportlichen Leiter.
Auf jeden Fall, zurück zu Knallerbse. Meine dümmste Aktion der Saison ist eigentlich selbstverständlich die erste Etappe Tour de France, Astana. Wir erinnern uns, es regnet in Strömen. Es gab schon den ein oder anderen Sturz. Irgendwann versucht das Feld, das Rennen ein bisschen zu beruhigen, vor allem in den gefährlichen Passagen. Toni Martin versucht vorne Ruhe reinzubringen. Welches Team denkt sich, ach nö, komm, wir attackieren jetzt mal hier bei der nassen Straße, bei diesem gefährlichen Rennen. Astana, es ging, glaube ich, 1,5 Minuten gut oder wenn überhaupt, vielleicht waren es, gefühlt waren es 10 Sekunden und schon lag der erste Astana-Fahrer am Seitenrand, weil er gegen irgendeine Bande oder gegen eine Laterne gefahren ist. Miguel Angel Lopez war es, glaube ich, der dann auch sich bei der Aktion deutlich, deutlich schwerer verletzen hätte können. Also bei solchen Aktionen ist für andere Fahrer auch schon mal ein World Tour-Rennen zu Ende gegangen. Insofern, das war für mich die Knallerbse. Das ist, da denkt jemand, er macht irgendwas Gutes und hat es eine Idee und am Ende war es echt der totale Reinfall und du musst dir hinterher nur den Kopf greifen und dich fragen, wie dumm das war.
Für mich mal wieder ganz vorne auch immer zu nennen, einfach weil man sie immer nennen kann und das möchte ich weiter beibehalten. Team Movistar, sie haben es tatsächlich geschafft, ihren Bestfahrer im World Tour Ranking auf Platz 40 zu platzieren. Und das für ein Team wie Movistar ist natürlich schon eine Leistung. Ich will gar nicht spezifische Sachen anbringen, sondern einfach nur diese Statistik einmal nennen, weil ich sie so herrlich passend finde für dieses
40.
Team.
40? Wer ist auf Platz 40?
Henrik Maas auf Platz 40.
Oh, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, was da alles noch für Leute davor sind. Aber
ja, man kann sich immer sehr gern und lustig über Ineos natürlich machen. Über Ineos, über Movistar machen. Das hängt aber auch mit der Punktewertung zusammen, muss man am Ende sagen. Also Henrik Maas ist sowohl eine gute Tour de France als auch eine
richtig, ja,
gute Huelta gefahren. Das will ich ihm gar nicht vorwerfen. Also für die war das dieses Jahr sogar ein kleiner Schritt nach vorne, glaube ich, dass sie auf jeden Fall mit Henrik Maas einen gefunden haben, der da auf jeden Fall immer unter die Top 5 fahren kann im Gesamtklassement und sie haben diesen Streit da wegbekommen, den sie immer hatten.
Das ist natürlich definitiv richtig. Ich finde es nur trotzdem einfach einfach noch eine schöne Statistik.
Ich habe noch auch Movistar, kann man immer bei Knallerbsen nennen.
Ja, absolut. Kann man absolut nennen. Ich habe noch eine Sache, die auf jeden Fall nicht dumm war wie Knallerbsen, aber zumindest unnötig wie Knallerbsen. Und das war Gregor Mühlberger, der an seinem eigenen Beutel stürzt, den er wegwerfen will und dann sich da verheddert und wumms, liegt er auf der Nase. Kann man jetzt auch gut drüber lachen, weil zum Glück nichts passiert ist, natürlich. Aber das war schon ein sehr, sehr lustiges Bild, muss ich sagen.
Ich könnte mir vorstellen, er lacht wahrscheinlich mit am lautesten drüber. Könnten wir ihn mal fragen. Wen küren wir? Wer bekommt die Knallerbse?
Naja, also Alaphilippes Jubel muss es eigentlich schon kriegen.
Der ist schon alles überstrahlend, ja.
Auch weil Bergi Alaphilippe natürlich irgendwo unterbringen muss und sei es in der Kategorie.
Alaphilippe muss genannt werden, absolut. Dann ist Alaphilippe die Knallerbse.
Die letzte Kategorie, der große Abschluss, das große Abschlussfeuerwerk, bei dem dann alle zugucken, das große Getöse natürlich immer schön anzugucken. Deswegen ist das natürlich die Kategorie für den besten Fahrer / Fahrerin. Ich glaube, das Ranking in diesem Fall spricht es dann doch sehr viele Wahrheiten aus. Bei den Herren ganz vorne Roglic, Pogacar, Wout van Aert und bei den Damen natürlich Van der Breggen und Van Vleuten. Wer kriegt den Award?
Also ich glaube, dass man, das ist die Kategorie, wo ich dann ein Wout van Aert doch platziert habe, weil wenn man das ganze Jahr betrachtet, alle Rennen in der ganzen Breite und da, man könnte ja jetzt auch die aktuellen Crossrennen noch mit dazu nehmen, wo Wout van Aert einfach auch nochmal, glaube ich, gerade schon wieder den Cross-World Cup anführt vor Mathieu van der Poel. Ich glaube tatsächlich, wenn man sachlich diskutiert, kann man eigentlich niemanden anderen als Wout van Aert rechnen. Im World Ranking ist er nur in Anführungszeichen auf Platz 3. Wenn man das One-Day-Race-World Ranking anschaut, ist er mit großem Vorsprung auf Platz 1. Und ja, da lügen die Zahlen einfach nicht. Wout van Aert hat einfach, er konnte alles dieses Jahr, er hat jede Art von Rennen gewonnen. Insofern führt an dem eigentlich für mich kein Weg vorbei. Bei den Männern.
Ja, Primus Roglic hat schon sehr, sehr viel gewonnen. Muss man ihm lassen. Also der dann Zweiter bei der Tour, Erster bei der Huelta, der hat schon ein Wahnsinnsjahr abgerissen. Aber ich bin natürlich auch als größter Wout van Aert-Fan versucht, einfach Wout van Aert zu sagen und gut ist.
Ja, also ich glaube, bei den Herren gibt's da wenig dran zu rütteln. Bei den Damen ist mit Van der Breggen, glaube ich, auch der sichere Call. Van Vleuten hat in dieser Saison dann hinten raus immer mal wieder die Schwächen gezeigt, dass sie eben im direkten Duell gegen Van der Breggen dann nicht bestehen kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an das WM-Rennen. Und Van der Breggen hat er dann doch hinten raus die wichtigeren Siege geholt. Und wird ein spannender Zweikampf noch kommendes Jahr. Definitiv wieder, aber Anna Van der Breggen glaube ich, sollte hier diesen Award bei den Frauen auf jeden Fall kriegen.
Allein, wenn man sich kurz mal diesen Winning Streak vor Augen führt. Erster Giro Rosa, 5 Tage später, erste.
Gut, da ist aber Van Vleuten ausgestiegen, ja. In führender Position, das muss man dazu sagen.
Absolut, dann aber 5 Tage später Weltmeisterin Zeitfahren, 2 Tage später Weltmeisterin Straßenrennen. Und wieder 4 Tage später Flash Wallon gewonnen. Also das ist eine ordentliche Strecke.
Da kommt man. Der September war okay, glaube ich, bei Anna van der Breggen.
Den fand ich, glaube ich, ganz gut, ja. Das ist richtig.
Ja, also ich glaube auch bei den Frauen, da ist es vielleicht nicht ganz so eindeutig, oder sehe es ich zumindest nicht ganz so eindeutig, aber wenn man die Erfolge betrachtet, war Anna van der Breggen dieses Jahr die beste Fahrerin der Welt.
Van der Breggen und Van Aert, Belgien und Holland mal wieder ganz vorne. Wer hätte das gedacht?
Einen Namen möchte ich bei den Frauen natürlich reinwerfen. Die ist sicherlich nicht so gut gefahren wie Van der Breggen. Aber Lisa Brennauer ist einfach ein wahnsinniges Jahr gefahren. Also die ist so, so gut gefahren. Hat sich nochmal so einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Immer vorne dabei, in jedem Sprint, in jedem Klassiker. Also wirklich absolut beeindruckend, wie sie das gemacht hat dieses Jahr.
Die ist auch im Women World Tour Ranking jetzt hinten raus auch noch auf Platz 3 insgesamt geklettert. Lizzie Deignan erste, Elisa Longoborghini auf Platz 2 und dann schon Lisa Brennauer. Da hat sie ein paar Fahrerinnen noch hinter sich gelassen und da ist vor allem auch die Konstanz. Das haben wir ja häufig genug angesprochen, das ist ja kein Thema mehr. Da ist sie eben vor Anna van der Breggen, hat sie noch Lotte Kopecky überholt, vor Marianne Voss, vor Annemiek van Vleuten, also vor all diesen absoluten Stars, einfach weil sie von Saisonbeginn, vom ersten bis zum letzten Rennen immer top in Form waren. Das ist in Konstanz schon echt brutal stark gewesen.
Ja, aber hier bei den Damen war es dann eben hinten raus auch so, da sind nicht mehr alle Rennen gefahren, deswegen kam dann, also nicht, dass ich jetzt hier Brennauer schmälern will, aber deswegen sind zum Beispiel Van der Breggen und Van Vleuten da dann nicht mit ganz vorne, weil wir die jetzt trotzdem hier ganz vorne genannt haben. Also da ist dann das Ranking tatsächlich schwierig heranzuziehen, aber was Lisa Brennauer hinten raus da nochmal gezeigt hat, auf jeden Fall das deutsche Feuerwerk hat sie sich auf jeden Fall verdient, das ist klar.
Absolut. Das wäre auch eine eigene Kategorie. Was machen Deutsche beim Silvesterfeuerwerk? Was ist dann Lisa Brennauer? Was ist so der typische deutsche Silvesterfeuerwerks-Move? Ja, diese große Discounter-Packung für 12 Euro, wo aber 57 verschiedene Teile drin sind, wo du überall ein bisschen was davon hast. So, am Ende ist keine Rakete die größte, ist kein Böller der lauteste, aber du bist breit aufgestellt, hast irgendwie so die 12, oder keine Ahnung, wie viel kostet Feuerwerk? Keine Ahnung. Aber vielleicht dahingehend. Das klingt jetzt so negativ behaftet, aber das deutsche Feuerwerk, das war auf jeden Fall dieser Brenner.
Ja, gut, das waren die Season Awards.
Stopp. Das müsst ihr auch spontan beantworten können, weil ich finde, eine Kategorie hat für mich gefehlt. Es gibt ja bei jedem, wenn man Silvester-Feuerwerk-Fan ist oder Instagram-Feuerwerk-Fan ist, dann schaut man sich das ja nicht irgendwie irgendwo an. Oft gibt es ja auch die Leute, die sagen, komm, ich konsumiere das lieber. Ich gehe auf diesen schönen Hügel in der Stadt, ich gehe auf die Anhöhe, ich schaue mir auf dem Balkon im 20. Stock das Feuerwerk an. Es gibt ja auch immer diesen besten Spot, wo sieht man das Feuerwerk am besten, welche Strecke, welcher Platz, jetzt muss ich irgendwie eine komische Überleitung finden, das beste Rennen des Jahres. Ich finde, das muss auch noch gekürt werden. Ich habe bei den Männern jetzt drei Vorschläge, die für mich die markantesten Rennen waren. Das war zum einen Strade Bianche. Vielleicht auch, weil es das erste Rennen nach langer Pause war. Vielleicht hat es mir nur deswegen, hat es mich so gefesselt, aber es war, fand ich, ein unfassbar geiles Rennen. Gerade diese extremen Bedingungen mit 500 Grad oder was es da hatte und die Staubschlacht und alles. Mein persönliches Lieblingsrennen, aber einfach, weil ich die Strecke geliebt habe und weil es dann auch noch so eine Überraschung und so vorher war, war die Stelvio-Etappe beim Giro. Ich glaube, es war Etappe 17, irgendwas. Also auf jeden Fall in der letzten Woche, Mitte der Woche, die Stelvio-Etappe, wir haben es vorhin angesprochen, Rowan Dennis bügelt darauf, fährt die Bestzeit am Stelvio. Und natürlich, wenn man eigentlich den Clash of Clans noch mit betrachtet, wäre es natürlich noch die Flandern-Rundfahrt. Da würde ich vielleicht dahin gehen, das war die beste Flamme Rouge des Jahres, Van der Poel gegen Van Aert. Das sind meine drei Vorschläge. Was sagt ihr dazu?
Für mich Strade Bianche, einfach weil es der Wiederbeginn war. Da glaube ich, waren irgendwie alle Radsportfans wieder sehr gefesselt und sehr froh, dass wieder Radsport stattfindet. Und deswegen hatte das da den Bonus, aber hat auch nicht enttäuscht.
Ja, Strade Bianche war natürlich ultra geil, einfach weil es natürlich auch ein Rennen ist, dass man einfach so wenig sieht über die Pflaster, über die helf mir, wie heißt es, über die Kieselstraßen.
Schotter,
so heißt es, genau.
Gravel,
genau, wie auch immer. Darüber. Das sind natürlich einfach spektakuläre Bilder, da war es natürlich ultra heiß. Das WM-Rennen war sicherlich auch mega gut, also es gab schon einige, die da herausgestochen sind. Ja.
Strade Bianche war auch bei den Frauen geil, wobei ich persönlich da das La Course-Rennen, also das Rennen, das zum Auftakt der Tour de France parallel noch stattgefunden hat. Das war auch irgendwie geil, das war irgendwie eine coole Stimmung. Man wusste, okay, die Tour de France startet jetzt schon, war geil, das La Course-Rennen startet davor schon. Du konntest dir einen richtig geilen Tag machen, dir erst das La Course-Rennen anschauen. Das dann, ja, ist ja bei Frauen dann auch nicht immer gegeben, auch eine gute TV-Coverage hatte. Eigentlich sogar besser war, wie wir auch schon angesprochen hatten, als das Männerrennen dann auf selbiger Strecke, weil die Frauen hatten noch gute Bedingungen. Das fand ich auch ein cooles Rennen zum Anschauen, hat echt Spaß gemacht. Ja, das wäre bei den Frauen da mein Favorit quasi. Lizzie Deignan dann am Ende gewonnen, auch in einem coolen Finale. Insofern, das wäre bei den Frauen, wäre La Course mein Favorit dieses Jahr.
Absolut. La Course ist da, glaube ich, einfach zu nennen. War ein richtig gutes Rennen.
Dann wollen wir das Jahr 2020 abschließen. Tun das auch natürlich ein bisschen gerne, nachdem dieses Jahr nicht nur gute Dinge vorhergebracht hat. Gab leider auch zahlreiche Verletzungen neben der ganzen Corona-Problematik natürlich. Gab es auch einige nicht so schöne Szenen im Radsport, das ist klar. Aber deswegen gibt es ja an Silvester ja immer neben dem Rückblick auf das Jahr auch immer die Neujahrsvorsätze für das kommende Jahr. Und da habe ich mir überlegt, so Neujahrsvorsätze, die überlegt man sich dann zwar immer schön, aber nach ein, zwei Wochen merkt man auch, okay, hält man dann doch nicht wieder ein. Deswegen in dieser Kategorie gilt jetzt feuerfrei. Jeder darf eine steile These für das kommende Jahr hier raushauen. Die muss natürlich nicht eintreten, wie das halt bei Neujahrsvorsätzen so ist, sondern man kann hier einfach mal seine Meinung sagen. Was passiert 2021 im Radsport?
Ich habe mir vor allem eins überlegt, was nicht passieren wird. Ich glaube nämlich, dass Peter Sagan kein World Tour Rennen mehr gewinnt. Das war's für ihn. Nach diesem Giro-Sieg, glaube ich, hat er sein Pulver verschossen und wird nicht mehr gewinnen für Bora und in der World Tour, ja.
Das ist eine sehr stabile These.
natürlich nach dem Eindrücken der vergangenen Saison auch gar nicht mehr so steil. Wenn man sieht, er hat auch dieses Jahr in Anführungszeichen nur ein Rennen gewonnen. Ich halte aber dagegen. Ich glaube, Sagan wird sich schon jetzt holen, auch weil es nächstes Jahr hoffentlich voraussichtlich wieder mehr Rennen geben wird und auch nicht mehr jedes Rennen dann so packevoll gepackt sein wird an Stars wie dieses Jahr. Wo natürlich, man muss auch sagen, dieses Jahr, du hast dieses Jahr, es ist nur ein Gefühl, kann auch komplett falsch sein, ich habe jetzt keine Belege dafür, aber auch einfach weniger verschiedene Sieger gesehen als in den vergangenen Jahren. Einfach weil bei jedem Rennen, das irgendwo stattgefunden hat, waren eigentlich Topstars am Start. Weil die Saison so kurz war und alle die Rennen wahrnehmen mussten.
Ja, aber er hat
trotzdem, auch, weil es weniger gegeben hat.
Aber er hat trotzdem auch, klar, beim Giro war dann Demar mit dabei, aber auch da hatte er Situationen, wo Demar dann vielleicht schon abgehängt war und er halt trotzdem irgendwie das Rennen nicht beenden konnte, ähnlich wie bei der Tour auch. Also ihm fehlt da schon scheinbar ein bisschen was, deswegen kann ich Jonas' These definitiv nachvollziehen, aber Peter Sagan ist natürlich auch einer, den sollte man nie abschreiben. Mal schauen, wie lange wir ihn überhaupt noch auf dem Rad sehen, ob er nicht doch dann auch irgendwann mal jetzt sagt, mir langt's, so viel gewonnen. Aber kann natürlich auch sein, dass wir ihn zum letzten Mal ganz oben auf dem Podest gesehen haben.
Jetzt haben wir meine These sehr viel diskutiert. Ich dachte eigentlich, die droppen wir nur in den Raum und hauptsächlich für unsere ZuhörerInnen ist das eine Gelegenheit, in 2 Monaten uns lustige Instagram-Nachrichten zu schreiben, wie, was ist eigentlich mit dir los, Jonas, du Volltrottel, der hat schon 3 Rennen gewonnen nach den ersten 4 Teilnahmen oder sowas.
Okay, so können wir es natürlich auch machen. Da droppe ich jetzt einfach mal hier als nächstes. Weiß ich nicht, ob die so steil ist. Wenn ihr sagt, die ist zu wenig steil, dann habe ich noch eine andere These. Ich sage, Mathieu van der Poel gewinnt mehr World Tour Rennen als Wout van Aert kommende Saison.
Ich will die andere hören.
Ja.
Die zu wenig steil? Zu wenig steil?
Ja.
Okay.
Die ist mehr 50-50 so.
Dann Tadej Pogacar kommt nicht aufs Tourpodest.
Das will ich hören. Das ist meine Ansage. Aber da will ich einen kleinen Satz von dir dazu hören, wie du zu dieser kruden These kommst.
Ich glaube, dass Tadej Pogacar diese Saison schon den Vorteil hatte, dass er nicht sein Team selten Führungsarbeit machen musste, es wenig oder zumindest erst am Ende dann wirklich auf ihn geguckt wurde. Ich glaube, dass er nicht mehr die Chancen haben wird, wie bei dieser einen Etappe, wo er, glaube ich, dann nochmal eine Minute rausgefahren hat, was Roglic dann vielleicht da und Jumbo so ein bisschen unterschätzt hatten. Ich glaube, dass auf ihn natürlich jetzt viel mehr noch aufgepasst wird und ich fand, man hat es bei Bernal dieses Jahr gesehen, ist es natürlich auch nochmal so eine gewisse Hürde, wenn du als so junger Fahrer einfach so einen Riesenerfolg in einem Jahr hast. Der ist wahrscheinlich einer der Topstars, wenn es nicht Roglic noch gäbe, in seinem Land gerade, was Sportler generell angeht. Das heißt, er hat so viele Termine. Und deswegen glaube ich, dass das am Ende des Tages ein bisschen viel wird. Man hat es bei Bernal gesehen, da war es dann auch noch die Verletzung. Manchmal geht das ja auch Hand in Hand, dass dann durch das Drumherum auch so ein bisschen eine Überbelastung entsteht. Von dem her glaube ich, dass Pogacar ein schwieriges kommendes Jahr haben wird, weil er einfach noch so jung ist und erstmal mit diesem Erfolg umgehen muss.
Schön, dass wir gesagt haben, wir diskutieren die Thesen nicht mehr und ein Satz von Berge dazu kommt und es komplett ausgeführt wurde.
Ja, ich habe es auch gemerkt, ich hätte Berge keine Rampe bauen dürfen. Dafür sind wir doch alle zu geübt am Mikrofon, dass wir so eine Rampe, so eine Gelegenheit, die lässt Berge nicht ungenutzt und da haut er raus. Aber so ist es. Völlig zu Recht, Berge auch.
Ja, dann würde ich doch sagen, darf ich meine These noch schnell raushauen? Die müssen wir auch gar nicht mehr so lang diskutieren. Meine These ist, es wird, wann ist die Skisaison zu Ende? Sagen wir mal März, wird der beste oder wird, na, sag ich mal, so ein Top 5 Slalom-Weltcup-Fahrer direkt von Bora Hansgrohe, ne, wobei Bora hat jetzt schon einen. Wer könnte noch? Sunweb ist jetzt auch mal dran, nehme den direkt unter Vertrag und er fährt Welttour-Rennen. In Zeiten, wo ein Ruderer Jason Osborne Swift-Rennen gewinnt, in dem Anton Pfalzer, einer der besten Skitourengeher und in den Bergen sehr fit ist, jetzt World Tour Vertrag bei Bora Hansgrohe bekommt ab April. Ich glaube, alle wollen einfach ihren Primoz Roglic finden. Da war es halt der Skispringer, jetzt ist ein Skitourengeher, ein Ruderer. Ich sage einfach, der beste Slalom-Abfahrer bekommt im März noch einen World Tour Vertrag.
Vielleicht sehen wir Marcel Hirscher noch irgendwann auf dem
Oder Felix Neureuther oder irgendwie so ein. Das ist nochmal so ein Werbegesicht. Wenn der sich nochmal aufs Rad schwingt, da weiß er aber auch direkt, wie bei der ARD, wieder ein paar Herzen höher schlagen.
Da würde ich sagen, schauen wir mal, was von diesen steilen Thesen im kommenden Jahr in Erfüllung geht. Bleibt mir noch an der Stelle Danke zu sagen für ein unglaubliches Jahr, das wir hier im Podcast erleben durften. Wir haben wahnsinnig viele Hörerzusendungen und Feedback und so weiter bekommen. Vielen Dank dafür, dass ihr regelmäßig unsere Folgen hört, uns teilt. Hat sehr viel Spaß gemacht in diesem Jahr, weil gerade zu viel Zuspruch von euch Hörern mit dabei war und dafür, glaube ich, muss man am Ende des Jahres jetzt einfach mal Danke sagen. Wir geben unser Bestes, dass wir das ganze 2021 nochmal toppen können, aber wie das bei den Neujahrsvorsätzen so ist, schauen wir mal.
Das soll ich noch sagen. Also gerade ging es hier ums Thema Toppen, wie gut wir das hier alles gemacht haben, bla bla bla. Aber ich glaube, wir haben hier noch eine kleine Kategorie, Bergi, die du einfach jetzt mal hier ans Ende ranschneiden kannst, die nicht mit Toppen zu tun hat, würde ich jetzt mal behaupten.
Der perfekte Abschluss für so eine Folge, für so einen Jahresrückblick, ich würde es nennen so den Kracher, den man anzündet, der dann aus Versehen in der Hand schon losgeht.
Und den gab es öfter über dieses Jahr, das sei gesagt.
Viel Spaß damit.
Ah, ja. Yeah. Radio.
Wisst ihr, was die eigentliche Tragödie ist? Meine Fahrten sind noch nicht drin. Ich werde jetzt einmal auf Platz 1 in diesem scheiß Strava-Club.
Am Montag.
Warum hat Strava von nicht hingekommen? Ja, am Sonntag schaffe ich es ja nicht.
Du hättest es mal besser gesagt.
Ich wusste, ich blamier mich da.
David Gaudu, der Helfer von Steve Pinot.
Ja, genau der.
Und Dennis war dann.
Stopp, ich höre euch nicht mehr, stopp.
Boah. Irgendwann schicke ich meine Ohrenarztrechnung zu euch, ey. Das zerfetzt mir jedes Mal komplettes Trommelfell, wenn euer Ding da ausrastet.
Wie kann das wahr sein? Was ist das? 2 Tore sind nicht gewertet von Stuttgart. Der Club führt 1-0.
Ja, das ist genau, da komme ich immer so dumm vor, aber.
Ja, egal. Ja, wir sind auch dumm, das ist ja auch der.
Passt.
Der Hauptpunkt unseres Podcasts.
Wie Stefan Stranz immer sagt, dumm ist gut.
Was ab? Der Radsport-Podcast.